Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, liebe Rabe-HörerInnen, zur Infosendung vom Donnerstag, den 28. November. Und heute im Hintergrundmagazin die Autorin Franziska Schutzbach.
Genau, also das Patriarchat hat ein Interesse daran, dass Frauen sich eben nicht zusammentun, keine Verbündungen eingehen, keine Revolution starten, sondern eben untereinander im Prinzip verstritten oder gespalten bleiben.
Im Interview erzählt die promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin von ihrem soeben erschienenen Buch Revolution der Verbundenheit. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Zuerst kommen wir zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute von und mit Noah Bium.
Zuerst richten wir den Blick auf den Krieg in der Ukraine. Seit gestern hat die russische Armee ihre Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur verstärkt. Wie der britische Guardian berichtet, sind mindestens 1 Million Menschen in der Ukraine derzeit ohne Strom. Explosionen waren in den Städten Odessa, Kropotnitski, Charkiw, Rivne und Lutsk zu hören. Die ukrainische Energiebehörde hat sicherheitshalber mehrere Kernkraftwerke vom Netz genommen.
In Syrien hat eine Rebellengruppe den Norden von Aleppo überfallen.
Die bewaffnete Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham hat Berichten von Al Jazeera zufolge mehrere Gebiete überfallen, die zuvor vom syrischen Militär kontrolliert wurden. Dabei starben insgesamt fast 100 Menschen. Die Rebellen haben zudem Waffendepots, gepanzerte Fahrzeuge, Maschinen und schwere Geschütze übernommen. Bei Hayat Tahrir al-Sham handelt es sich derzeit um die stärkste Rebellengruppe im Nordwesten Syriens. In den letzten Jahren hat sie sich von der transnationalen Al-Qaida losgelöst und stellt sich selbst als moderate Gruppe dar, die lokale Interessen verfolgt. Bei einem Unglück mit einem Boot von Geflüchteten sind in der Ägäis mindestens 4 Menschen ums Leben gekommen, das berichtet der Deutschlandfunk. Die Leichen sind der griechischen Küstenwache zufolge nahe der Insel Samos entdeckt worden. 16 Menschen konnten gerettet werden.
In die Schweiz, wo der Bundesrat die Rechtsform des Rüstungsunternehmens RUAG überprüfen will.
Die RUAG soll eine öffentlich-rechtliche Institution werden. Das hat der Bundesrat an seiner gestrigen Sitzung beschlossen. Das teilt der Bundesrat gestern mit. Auslöser für den Entscheid waren Unstimmigkeiten bei Geschäften der RUAG mit Leopard 1-Panzern. Die RUAG ist heute eine privatrechtliche AG. Der Bundesrat will nun mögliche Rechtsformen des öffentlichen Rechts prüfen. Damit hätte der Bund mehr Gestaltungsfreiheit. In Frage kommen die öffentlich-rechtliche Anstalt oder die spezialgesetzliche AG des öffentlichen Rechts. Eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist etwa der ETH-Bereich oder die Finanzmarktaufsicht. Spezialgesetzliche AGs des öffentlichen Rechts sind die Post und die Swisscom. Das VBS wird die verschiedenen Varianten prüfen und bis Ende Mai 2025 eine Vernehmlassungsvorlage zur Änderung des Bundesgesetzes über die Rüstungsunternehmen des Bundes erarbeiten. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Waadt stellt das Verfahren im Fall Roger Nsoy ein. Das hat der Kanton Waadt bekannt gegeben. Der Polizist, der am Bahnhof Morsch die tödlichen Schüsse auf Nsoy abgegeben hat, habe aus Notwehr gehandelt, befindet die Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf der unterlassenen Hilfeleistung könne zudem weder gegen besagten Polizisten noch gegen seine 3 Kollegen aufrechterhalten werden. Nsoy starb 2021 am Bahnhof von Morsch, nachdem ein Polizist auf ihn geschossen hatte.
Und noch eine Meldung aus der Stadt Bern.
Der Gemeinderat hat den Leistungsvertrag mit dem Verein Stellwerk Bern für das nächste Jahr genehmigt. Das teilt die Stadtregierung heute mit. Der Verein Stellwerk betreibt seit Sommer 2023 das gleichnamige Jugendkulturlokal auf der Großen Schanze. Mit dem einjährigen Leistungsvertrag werden die Organisation und Durchführung von jugendkulturellen Anlässen mit gut 201.000 Franken abgegolten. Im nächsten Jahr soll eine regelmäßige Veranstaltung etabliert werden, die für junge KünstlerInnen und NewcomerInnen eine Plattform für ihr künstlerisches Schaffen bietet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nach dem Buch Die Erschöpfung der Frau ist nun Revolution der Verbundenheit von Franziska Schutzbach erschienen. Die promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin ist Lehrbeauftragte an der Universität Basel. Im Interview mit Sarah Heinzmann erzählt die Autorin von der weiblichen Solidarität und davon, wie das Patriarchat dagegen arbeitet.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Franziska Schutzbach, du bist promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin. Soeben ist dein neues Buch Revolution der Verbundenheit erschienen. Über dieses Buch wirst du heute Abend in der Dampfzentrale sprechen. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst für dieses Gespräch.
Danke für die Einladung, Sarah. Ich freue mich sehr.
Dein letztes Buch, das hieß Die Erschöpfung der Frauen. Es handelte, wie der Titel schon sagt, von überholten Anforderungen, die die moderne Gesellschaft an Frauen stellt. Dein neues Buch, das behandelt das entgegengesetzte Gefühl zur Erschöpfung, nämlich die Verbundenheit. Verstehst du dein neues Buch als Lösung zu den Problemen, die du in deinem letzten Buch identifiziert hast?
Also ich mag das Wort Lösungen eigentlich nicht so gerne, weil ich mein Schreiben und Denken eigentlich nicht in dieser Kategorie verstehe, sondern es ist, wenn dann, eine Spurensuche nach emanzipatorischen Praxen, die der Erschöpfung und der Ausbeutung und der Diskriminierung eben etwas entgegensetzen können. Grundsätzlich steht in meiner Einleitung das Erschöpfungsbuch eigentlich schon sowas wie: eine wichtige Praxis gegen die Erschöpfung ist die Verbündung. Also ich habe das irgendwie damals schon so angedacht, ohne zu wissen, dass ich da schon einen Grundstein gelegt habe für das nächste Buch. Das war so überhaupt nicht bewusst oder geplant. Aber für mich war schon immer klar, dass quasi das, was wir tun können in einer feministischen Praxis, ist eben erstens mal das Bewusstsein zu bilden dafür, dass es um Strukturen geht, um diskriminierende, erschöpfende Strukturen, in denen wir nicht alleine sind. Und das ist quasi so ein erster Schritt für das Konzept der Verbundenheit, zu merken, ach, ich bin nicht allein, das ist nicht einfach ein individuelles Lebensgefühl, die Erschöpfung, sondern ich teile das mit ganz vielen anderen, und dahinter stecken auch politische Machtstrukturen und historische Entwicklungen, und so wie es ist, müsste es auch nicht sein, sondern wir können es auch ändern, und genau das haben wir auch immer wieder getan. Wir haben Dinge verändert, und zwar eben sehr oft über die Verbindung, über die Solidarität, über Zusammenschlüsse unter Frauen und Flinterpersonen.
In unserer Gesellschaft, da ist eben nicht diese Verbundenheit das Grundgefühl, vor allem eben nicht unter Frauen. Die Grundlage patriarchaler Macht, das ist deiner Ansicht nach die Rivalität. Diese Rivalität unter Frauen, die habe viel mit dem Gefühl zu tun, nicht genug zu sein. Als Frau eben nicht schön genug zu sein, nicht sportlich genug zu sein, als Mutter nicht fürsorgend genug zu sein, keine gute Liebhaberin zu sein und so weiter. Wie mündet dieses Gefühl, nicht genug zu sein, eben in diese Rivalität?
Genau, also das Patriarchat hat ein Interesse daran, dass Frauen sich eben nicht zusammentun, keine Verbündungen eingehen, keine Revolution starten, sondern eben untereinander im Prinzip verstritten oder gespalten bleiben. Und die patriarchale Logik funktioniert ganz grundlegend mit der Einteilung der Frauen in gute und schlechte Frauen, in schöne und hässliche Frauen, in zu dicke und zu dünne, in gute und schlechte Mütter. Also bringt sie dadurch dauernd in eine Hierarchie und Konkurrenz zueinander. Und das sehen wir auch in Märchenerzählungen zum Beispiel. Ja, Schneewittchen ist so ein Beispiel, wo dann die Stiefmutter sogar bereit ist, ihre eigene Tochter zu vergiften, um den Platz der Schönsten zu bekommen, im Konkurrenzkampf um diesen Platz. Und mein Buch handelt jetzt eben davon, dass wir trotzdem es immer wieder geschafft haben und schaffen, uns zu verbünden. Und das ist das Ermutigende, dass eigentlich Frauen und Flinterpersonen unter so schlechten Bedingungen letztlich sich immer wieder auch über große Differenzen hinweg verbunden haben, sei es in feministischen Bewegungen, aber eben auch in privaten Praxen, Freundschaftspraxen, auch Mutter-Tochter-Praxen, die einander auch Freiheit ermöglicht haben. Und ich mache mich auf die Spurensuche nach diesen Beispielen.
Eine Spurensuche, also nach diesen Beispielen der Verbindung in der Geschichte von Frauen und Flinterpersonen. Diese Rivalität, die versuchst du umzumünzen eben in die Möglichkeit einer Verbundenheit. Wenn eine Gesellschaft dieses Gefühl der Verbundenheit priorisiere über die Spaltung, dann ist das deiner Meinung nach nichts Geringeres als eine Revolution. Was verstehst du, Franziska Schutzbach, unter einer Revolution?
Ich verstehe darunter tatsächlich ganz vieles. Ja, also ich schreibe auf jeden Fall auch gegen ein klassisches, ich sag mal, männliches Revolutionsverständnis an, das quasi so ein Bild hat von einem radikalen gesellschaftlichen Umsturz, in dem quasi dann alle auf die Barrikaden gehen und am nächsten Tag haben wir eine neue Gesellschaft etabliert. Also so quasi das Überwinden von allem, teilweise auch gewaltvoll. Also in diesem Sinne habe ich auf jeden Fall eher eine Vorstellung von Mikroprozessrevolutionen, die überall gleichzeitig stattfinden können und nicht auf einmal auf einen Schlag und auch eher längerfristig. Und zweitens sehe ich eben revolutionäre Praxis sowohl in Alltagsstrategien, Alltagshandeln wie auch in politischem, also explizit als explizit definiertes politisches Handeln und will das auch nicht so trennen, weil da sehe ich mich auch in der Tradition feministischer Denkweisen. Also das Private ist politisch und diese wichtige Analyse, die wir seit langer Zeit auch immer wieder machen. Ja, was in unseren Betten geschieht, ist eben auch politisch. Und wenn wir da was verändern, ist das auch eine Revolution. Und das haben eben Frauen sehr oft gemacht, indem sie sich im privaten Praxen in der Ehe verweigert haben, indem sie Freundinnenschaften eingegangen sind, trotzdem, dass wenig Zeit war, etc.
Du verteidigst also einen sehr breiten, einen sehr inklusiven Begriff von Revolution und eben nicht diesen Begriff von Revolution, der einen Helden, meistens männlich, hat und dann so eine sehr lineare Geschichtsschreibung in sich vereint. Erschienen ist das Buch im Oktober, also vor der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten. Inwiefern ist in solchen Zeiten ein Plädieren an Verbundenheit wichtiger denn je?
Ja, also klar, mit Donald Trump und Elon Musk und all diesen Männern, die jetzt da an die Macht kommen oder schon gekommen sind, wird natürlich eine Kultur von radikaler Rücksichtslosigkeit, Dominanz und Individualismus letztlich stark gemacht, die ungefähr genau das Gegenteil von eben Rücksicht und Solidarität oder Verbindung symbolisiert. Und das ist eine Absage natürlich auch an alles, wofür ich selbst stehe und viele von uns stehen. In Bezug auf das Thema Verbundenheit glaube ich schon, dass wir versuchen sollten, Praxen von Solidarität oder Verbindung im Alltag zu stärken und das wirklich zu spüren als ein Gefühl von, das gibt es. Es gibt diese andere Erfahrung. Das heißt, ich plädiere da schon auch ganz stark dafür, im Moment als Gegenmodell zu Trump und Co. im Alltag sich Räume zu schaffen, in denen eben Praxen von Solidarität gelebt und gespürt werden können. Weil ich glaube, das gibt dann Kraft, wenn wir das real spüren, nicht nur so irgendwie theoretisch verhandeln, sondern wirklich als Praxis spüren, gibt Kraft daran, auch weiterhin in einem größeren politischen Sinne zu glauben, dass es vielleicht auch irgendwann mal eine Gesellschaft gibt, die wieder gerechter und solidarischer wird. Aber dafür brauchen wir das in unserem Alltag und deswegen ganz wichtig, jetzt in lokalen Gruppen gründen oder sich anschließen oder die, die es gibt, bestärken und gemeinsam in lokaler Praxis emanzipatorische Arbeit zusammenzumachen.
In deinem Buch, da machst du in verschiedenen Kapiteln verschiedene Themen auf, was eben Gegenstrategien sein können gegen die Vereinzelung. Und eine Gegenstrategie, das ist die Freundschaft. Du beschreibst darin zum Beispiel, wie du nach der Geburt deines zweiten Kindes in deinem Leben kaum mehr Zeit hattest für Freundschaften. An was hat es dir gefehlt in dieser Zeit, wo du kaum Zeit hattest, um Freundschaften zu pflegen?
Also ich schreibe in meinem Buch Briefe an verschiedene Frauen in meinem Leben, die mich geprägt haben. Und vor jedem Kapitel ist eben ein Brief. Und bei dem Freundschaftskapitel habe ich einen Brief an eine Freundin geschrieben, und schreibe dort über eine Freundschaft, die eben erstmal zerbrochen ist, auch gerade daran, dass ich eben Kinder bekommen habe und sie wollte keine Kinder. Und es war tatsächlich so, dass ich durch diese Anforderungen, multiplen Anforderungen von berufstätigen Müttern, ja, das ist ein Klassiker, dann halt einfach im Prinzip neben Familie und Erwerbstätigkeit eigentlich fast kein Platz für irgendwas anderes mehr übrig war. Und diese Erfahrung hat mich eben auch sehr erschüttert, zu merken, wie quasi mein Beziehungsleben sich dann reduziert, auch auf diese heterosexuelle Kleinfamilie, zwangsläufig fast. Und wir haben dann aber auch uns entschieden, oder mein Partner und ich damals haben tatsächlich schon auch versucht, Räume zu schaffen, damit wir eben jeder, also sowohl er wie ich, eben dann auch Möglichkeiten hatten, weitere Beziehungen zu pflegen. Und das halte ich eben tatsächlich für wichtig, gerade für Frauen, dass sie eben nicht nur orientiert sind auf diesen einen Mann oder die Liebesbeziehung, also dass die Paarbeziehung eben nicht so im Zentrum steht, sondern andere Beziehungen einen gleich wichtigen Status bekommen, um eben nicht in dieser Abhängigkeit zu Männern zu sein, was bei Frauen eben immer noch oft der Fall ist, hat auch oft noch mit ökonomischen Dimensionen zu tun, diese Abhängigkeit. Ja, also das war, ist für mich eine wichtige Auseinandersetzung, diese, wie können wir eigentlich mehr Beziehungen leben, die uns auch Räume für Persönlichkeitsentwicklung, für Emanzipation, für Erfüllung und Genuss auch schaffen.
In deinem Buch, da schreibst du, dass Frauenfreundschaften oft dafür da zu sein scheinen, um über das Leben zu sprechen, aber das Leben selbst, das findet dann anderswo statt. Also beispielsweise in der heterosexuellen Beziehung, zu Hause mit den Kindern, aber die Freundschaft selbst, die steht irgendwie außerhalb von diesem Alltag, von diesem anstrengenden Alltag. Du meinst, dass Frauenfreundschaften dadurch profan werden. Was genau meinst du mit profan?
Genau, den Begriff habe ich von der Freundschaftsforscherin Erika Allewelt übernommen. Das ist eine Soziologin, die eben genau das beobachtet, eine Profanisierung der Frauenfreundschaft, die sehr, weil eben Frauenfreundschaft oft als eine Art Vorstufe dargestellt werden, zum eigentlichen Ziel, eben die heterosexuelle Ehe, und auch gerade Mädchenfreundschaften oder Frauenfreundschaften als Ort dargestellt werden, in dem Frauen über Männer sprechen, also über Liebeskummer oder wann sie endlich einen richtigen Mann finden. Also das ist zum Beispiel auch so in Sex and the City und anderen popkulturellen Produktionen, wo die Frauenfreundschaft an sich irgendwie keinen Wert zu haben scheint, sondern immer sich darum herumdreht, in der patriarchalen Anforderung zu entsprechen. Und ich habe versucht, eben auf den Spuren von anderen Freundschaftsmodellen zwischen Frauen ein Freundschaftsmodell zu erkunden, was eben die Freundschaft aus der sogenannten Kalenderblattbetulichkeit herausholt und sie wieder zu einem verheißungsvollen Ort für Frauen macht, in der sie wirklich ihre Persönlichkeiten entwickeln und auch zum Beispiel sich schulen in Differenzen, also zum Beispiel im Streiten und Meinungsverschiedenheiten austragen, weil gerade die Freundschaft eben ein Beziehungsmodell ist, was am ehesten Differenz zwischen Menschen ermöglicht. Und das als eine emanzipatorische Form von Beziehung habe ich versucht, eben in diesem Kapitel zu erarbeiten.
In deinem Buch stellst du sehr beeindruckend dar, wie eben Liebesbeziehungen oft dieses Ideal der Symbiose haben, also dieses komplette Verschmelzen von beiden Menschen in eine Einheit. Die Freundschaft dagegen, die wächst eigentlich an dieser Differenz, an der Einsicht, du bist jemand anderes als ich. Kann somit diese Freundschaft auch eigentlich als Vorbild dienen, um die Liebesbeziehungen besser zu machen oder weniger idealisierend zu machen?
Ja, also klar, im Idealfall, wenn wir erstmal verstanden haben, dass gute Beziehungen gerade auch dann gute Beziehungen sein können, wenn wir auch eine Form von Distanz zulassen. Nämlich genau eben keine Verschmelzungsideologie, sondern eben auch Akzeptieren von Differenz und der andere ist einfach eine andere Person und ich bin eine andere Person und das irgendwie als Ausgang auch für Neugierde und Austesten verstehen, dann denke ich, kann man das auch sehr gut auf die Liebesbeziehung übertragen. Selbstverständlich bin ich absolut 100% der Meinung, dass Nähe erst wirklich, eine gute, gesunde Nähe erst möglich ist durch eine gute Distanz. Durch die Fähigkeit, ein bisschen Distanz zu schaffen zwischen dem und mir selbst und demjenigen oder derjenigen, die oder den ich liebe.
Ich lese dein Buch als dein verletzlichstes Buch bisher. Vielleicht siehst du das anders. Wie genau ist es dir im Schreibprozess eben auch gelungen, bei dieser Verletzlichkeit und bei dieser Hoffnung zu bleiben und dir als etwas Schönes zu kultivieren und eben nicht als Schwäche abzutun?
Also ich glaube halt einfach, und da beziehe ich mich auf VordenkerInnen wie zum Beispiel Ernst Bloch, der ja auch schon viel über die Hoffnung geschrieben hat in seinem Buch Das Prinzip Hoffnung und in anderen Texten, wo er von einem sogenannten Wärmestrom spricht. Und dieser Begriff des Wärmestroms habe ich bei Bloch mir ausgeliehen. Und da geht es eben darum, dass wir, wenn wir Hoffnung behalten wollen oder quasi weiterhin die Kraft, um für gerechtere Verhältnisse zu kämpfen, wir das nicht nur schaffen, indem wir quasi rational davon überzeugt sind, dass wir ein anderes System oder andere Politikmodelle brauchen, sondern wir müssen eben auch eine Gefühlspolitik betreiben. Das heißt, es muss sich irgendwie warm und schön uns anfühlen, ja, da wo wir hin wollen, weil sonst kannst du die Leute nicht abholen und auch selbst hast du weniger Kraft. Und er plädiert dafür eben politische Konzepte auch von links oder progressiver Seite mehr mit den Fragen von Gefühl und Affekten aufzuladen, weil das ist das, was uns die Rechten immer voraus haben. Sie bieten ja ganz viele Gefühle an. Natürlich vor allem negative, aber es sind Gefühle, nämlich hassen zu dürfen, andere beschuldigen zu dürfen, dass sie schuld sind an meinem Unglück, Ausschluss, das sind ja alles so quasi verheißungsvolle Gefühle in einer Gesellschaft, die eben so stark individualitätsgetrieben ist so quasi andere zu Feinden zu definieren, auch im Gefühl, dieses andere wollen mir Böses, andere sind irgendwie schuld, Migrantinnen oder Feministinnen etc. Und darum geht es auch in meinem Buch. Ich mache mich da auch auf die Suche nach diesem Wärmestrom und natürlich auch bei mir selbst, tatsächlich. Also wie geht es mir eigentlich was fühle ich, wenn ich mir politische Gedanken mache?
Vielen Dank, also ein sehr persönliches Buch, aber wie wir eben gerade diskutiert haben, das Persönliche und das Private, das ist ja immer auch politisch und eingebettet in ein größeres Ganzes. Vielen Dank, Franziska Schutzbach, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Gespräch.
Ja, vielleicht darf ich noch einen ergänzenden Satz sagen. Aber diese Politik von Sehnsucht oder von Gefühlen und Begehren, das ist etwas, was ja feministische und auch queer-feministische Bewegungen immer schon ins Zentrum ihrer Politik gestellt haben. Sie haben immer schon gefordert, wir wollen nicht nur Brot und knapp überleben, sondern wir wollen auch Rosen. We want bread and roses. Oder um es mit der Anarchistin Emma Goldman zu sagen, if I can't dance, it's not my revolution. Also wir wollen auch Spaß haben, wir wollen das Begehren, wir wollen guten Sex, wir wollen die Freude, sind auch unsere Forderungen. Und da schließe ich mich eben auch einer Tradition an, die es auch schon gibt, schon lange Zeit, eben Bread and Roses. Das ist ein bekanntes Lied, was eben schon die frühen Sozialistinnen gesungen haben.
Das war Franziska Schutzbach über ihr neues Buch Revolution der Verbundenheit, erschienen im Verlag Drömer Knaur. Heute Abend um 20 Uhr ist die Autorin in der Dampfzentrale in Bern zu Gast.
Radio Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, den 28. November. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast. Es gibt Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Beigetragen zu dieser Sendung haben Sarah Heinzmann und Noah Bio. Die nächste Infosendung gibt's morgen hier um die gleiche Zeit. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören und bis gleich.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.